Gartensaison eröffnet. Ich weiß nicht, wer von euch ein Kleingärtner ist oder ein Stück Land so um sein Haus hat. Ich gehöre zwar nicht dazu oder ich bin jetzt kein aktiver Gärtner, aber das ist mir auch klar, dass jetzt ab dem März ganz viel im Garten losgeht. Ich habe in einer Gartenzeitung gelesen, einen Dreischritt, der jetzt angesagt ist. Ich weiß nicht, ob ihr den auch jetzt schon nachmacht. Buddeln, schneiden, setzen. Also, es leuchtet wohl jedem ein, damit dann viel wachsen kann im Garten oder auf dem Land, was unser Haus oder unser Grundstück umgibt, da muss es jetzt gut vorbereitet werden. Und jetzt im Frühjahr ist die Zeit dafür, dass das in den verschiedensten Bereichen geschieht. Buddeln. Also die Erde muss erstmal umgegraben und gelüftet werden, vielleicht das Unkraut auch rausgenommen werden. Es ist die Zeit des Schneidens. Jetzt schneidet man Bäume zurück, Rosen, also bestimmte Pflanzen, auch mit dem Hintergrund, dass sie dann irgendwann einmal gute Frucht bringen. Und zu dem Buddeln, Schneiden kommt das Dritte, das Setzen, damit Früchte wachsen, damit Pflanzen und Blumen entstehen. Ja, muss irgendwann ein Setzling gezüchtet werden, muss ein Samenkorn in die Erde gelegt werden. Wofür die ganze Mühe? Ja, damit es im Sommer richtig schön blüht, damit wir uns freuen können an den Gärten und damit wir dann eben auch ernten können im Herbst. Reiche Früchte. Jetzt wird also der Same dafür gelegt, damit viele Früchte wachsen können. Zweitens, das Gleichnis vom Weizenkorn. Jesus hat oft den Menschen von Gott erzählt, vom Himmelreich. Und er hat sich viel Mühe gegeben und auch viel Fantasie und Kreativität eingesetzt, den Menschen seiner Zeit das nahezubringen. Und weil die Menschen damals alle von der Landwirtschaft lebten, fast ausnahmslos, hat er sehr viele Bilder aus der Landwirtschaft genommen, aus dem Gartenbau. Also es gibt ganz viele Wachstumsgleichnisse, wo er erzählt, wie also der Bauer ausgeht, wie er Samen austrägt, wie er das eben in die Erde bringt. Und an diesen Wachstumsvorgängen, die wir ja im Frühling jetzt besonders gut beobachten können, macht er den Menschen deutlich aus ihrem Alltag, wie das mit Gott ist, wie das mit seinem Reich ist, wie man da hineinkommen kann und welchen Platz ja, Jesus darin hat. Also, Jesus erzählt in Naturgleichnissen von dem, was wichtig ist. Und so ist es auch in diesem Bild, was uns heute beschäftigen wird. Es ist vorhin ja schon angeklungen, dieses Gleichnis oder dieses Bildwort vom Weizenkorn. Ich möchte es gleich aus dem Johannesevangelium lesen. Ihr habt es auch abgedruckt im Gottesdienstblatt. Noch einige Vorbemerkungen zum Umfeld dieses Bildwortes. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, die Gleichnisse, die Jesus erzählt, kommen bei Matthäus, Markus und Lukas vor. Und im Johannesevangelium, das ist ein bisschen anders, werden keine Gleichnisse erzählt, sondern kommen Bildworte vor. Wir sind heute im Johannesevangelium, wo also an dieser Stelle ein Bildwort steht und diese Bildworte sind oft auf Jesus sehr direkt bezogen. Und ein zweites, das Johannesevangelium ist in zwei Teile gegliedert. Nach dem 12. Kapitel gibt es eine Zäsur und wir sind jetzt im 12. Kapitel, was ich gleich lesen werde. Damit hört die öffentliche Wirksamkeit Jesu auf und es kommt heran das letzte Passafest, das Jesus gar nicht mehr komplett erleben wird. Das steht also vor der Tür. Ich lese aus Johannes Kapitel 12. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich möchte zunächst bleiben beim Bild vom Weizenkorn. Ich habe es ja eben schon ein kleines bisschen ausgeführt. Ich denke, es ist auch ein bekanntes Bildwort, was mancher schon von uns gehört hat. Also, es wird das Bild verwendet vom Samen, der in die Erde eingebracht werden muss, und nach damaligem biologischen Verständnis ist der Same tot, wenn er in der Erde ruht. Und dann weiß man aber aus Erfahrung, wenn dann die Erntezeit kommt, wächst eben aus diesem Weizenkorn ja eine Pflanze, die sehr viele Körner trägt und die Menschen ernährt. Also, damit Frucht herauskommt, muss das Weizenkorn in die Erde, es muss sterben. Und dieses Bild verwendet Jesus, um von Gott zu erzählen und um von sich zu erzählen. Ihr kennt vielleicht auch den Apostel Paulus, der im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel das gleiche Bild verwendet, um von der Auferstehung zu berichten. Also auch da ist es ein gängiges Bild, um Menschen deutlich zu machen, wie können wir uns eigentlich dieses unglaubliche Geschehen vorstellen, dass etwas Totes begraben wird und dann wieder zu einem neuen Leben auferweckt. Auch da nimmt Paulus ein ganz ähnliches Bild wie hier im Johannesevangelium. Was du säst, muss sterben, erst dann kann es wieder lebendig werden. Dieses Bild sagt Jesus den Menschen, sagt Jesus auf die Bitte dieser Griechen, die zu ihm kommen. Und ich habe das eben schon angedeutet, im Johannesevangelium, die Bildworte sprechen eigentlich immer sehr direkt von Jesus selbst, die Ich-Bin-Worte. Und das ist auch so ein ähnliches Wort. Wenn Jesus also von diesem Weizenkorn spricht, dann spricht er von sich selbst. Dann spricht er davon, was ihm bevorsteht, und er weiß es, er wird sterben. Und er weiß aber auch, dass dieser Weg nicht im Nichts endet, sondern dass er auch begraben werden wird und dann auferstanden wird. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt die Besonderheit im Johannesevangelium, dass uns noch ausgemalt wird, was kommt eigentlich aus dieser Frucht, aus diesem schrecklichen Sterben und in die Erde legen, was kommt da eigentlich heraus? Jesus spricht also einmal von sich selbst, von seinem Weg, den er gehen wird, das weiß er vorher. Er spricht von uns und unserer Bestimmung, denn damit ist uns auch gesagt, wenn wir einmal sterben und zu Jesus gehören, dann dürfen wir wissen, dass wir diesen gleichen Weg gehen dürfen, dass auch unser Leib, wenn er einmal in die Erde eingesenkt wird, wie so ein Samenkorn ist, was ja am jüngsten Tag verwandelt werden darf und was auferstehen kann. Und ein drittes sagt er, ich werde das nachher gleich noch ein bisschen ausführen, mit dieser Auferstehung ist auch die Frucht verbunden, dass ein erweitertes Gottesvolk entsteht. Es gibt ja das Volk der Juden, dem an erster Stelle die Verheißungen Gottes gehören, und an erster Stelle hat Jesus auch zu seinen Glaubensgenossen gesprochen. Aber immer wieder dringt durch, und auch an dieser Stelle, dass dann auch die Heiden, also alle, die keine Juden sind, die Griechen, sagte man damals, dass die einmal dazukommen können. Und das schimmert hier schon auf, wenn also die Griechen zu Jesus kommen und sagen, wir wollen dich gerne sehen. Und dann diese etwas eigentümliche Antwort von Jesus kommt und er sagt, ja, mein Sterben wird viel Frucht bringen, und damit so eine indirekte, verschlüsselte Antwort gibt, dass nämlich auch diese Griechen, die eigentlich das Passafest gar nicht mitfeiern können, dass die also auch mit dazugehören. Drittens, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Der Evangelist Johannes wäre nicht der Evangelist Johannes, wenn er nicht noch eine zusätzliche Botschaft mit hineinpacken würde. Und deswegen möchte ich mir das etwas eigenartige Setting dieses Bildwortes mit euch mal noch ein bisschen näher anschauen. Also, wenn ihr euch den Gedankengang mal ein bisschen vorstellt, ist es ja zutiefst eigentümlich. Da gibt es also Griechen, die gehen zum Passafest und sie wollen Gott anbeten, und irgendwie kriegen die von Jesus mit, und werden bei seinen Jüngern vorstellig und sagen, wir wollen da mal eine Audienz haben. Wir wollen Jesus gerne sehen. Und dann wird so ganz eigentümlich berichtet, die haben also mit den Jüngern gesprochen, mit Philippus und Andreas. Und die führen die beiden Griechen nicht etwa zu Jesus, sondern die sagen das Jesus. Und dann kommt Jesus mit diesen Worten, eigentümlich, erstmal gar nicht dazu passend. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und dann kommt dieses Bildwort. Was will er damit eigentlich sagen? Ich glaube, damit ist gemeint, und das ist ein etwas versteckter, ein symbolischer Hinweis, den der Evangelist hier uns gibt. Die große Frage wird ja gestellt, die bis heute die Menschen auch beschäftigt. Wir wollen Jesus gerne sehen. Diesen großen Wunsch, diese große Sehnsucht. Vielleicht kennt er sie auch. Die Griechen kommen zu ihm und Jesus gibt da keine Antwort drauf, sondern der Hinweis ist darauf gegeben, mit diesem etwas eigenartigen Setting, dass sie das erst sehen und begreifen werden, wenn der ganze Weg Jesu zu Ende gegangen ist. Für Jesus ist dieser Weg in den Tod ja nicht nur etwas, wo er Frucht bringt, sondern für Jesus ist das die Verbindung mit seinem Vater, also etwas Schönes, ein schönes Ziel, auf das er zusteuert. Und in der Sprache der Bibel spricht man da von dem Wort Herrlichkeit, also die Dinge, die zu Gott, dem Herrn, geschehen. Und deswegen sagt Jesus in der Stunde seiner Kreuzigung oder kurz davor, jetzt wird der Menschensohn sichtbar in seiner Herrlichkeit. Das heißt, was dort am Kreuz geschieht, was mit diesem Sterben geschieht, das macht Gott deutlich in seiner Herrlichkeit. Und das dürfen auch alle einmal sehen, die an Jesus glauben und die eigentlich gar keine Juden sind. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums steht dieses Wort, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist die Bestimmung, zu der Jesus uns ruft, dass wir auf Jesus sehen und dass wir mit Jesus die Herrlichkeit, also alles das, was mit Gott verbunden ist, sehen und dahin geführt werden. Und dieser Weg zu Jesus führt eben über diesen Gang ans Kreuz, woraus, ja, die Osterfreude erwächst, die Herrlichkeit des Menschensohns. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.